HR Info. Politik.
Es sind eingefrorene Konflikte auf dem Balkan. Seit dem Ende der Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren sind sie nicht wirklich überwunden. Nationalistische Töne werden lauter. Krisen könnten wieder auftauen, etwa in Bosnien-Herzegowina oder im Kosovo. Welche Gefahren bestehen auf dem Balkan und welchen Einfluss hat die EU? Brennpunkt Balkan, die EU und die neue Weltordnung. Das ist das Thema bei HR Info Politik. Ich bin Alexander Gübel. Ethnizität wurde so hoch angesiedelt, dass für Demokratie kein Platz mehr blieb. So hat der kroatische Soziologe Stipe Suva schon Anfang der 1970er Jahre auf die schweren Konstruktionsfehler des früheren Jugoslawien hingewiesen. Und die Folgen waren schon bald zu spüren. In den Republiken schürten nationalistische Eliten die Abneigung gegen alle Bruderrepubliken. In den autonomen Provinzen begehrten ethnische Minderheiten auf, die sich gegenüber den Republiken benachteiligt fühlten. All das mündete in den blutigen Bürgerkrieg der 1990er Jahre mitten in Europa. Und jetzt wird es höchste Zeit, wieder ausführlich über den Balkan zu reden. Auch weil der Wechsel im Weißen Haus und der Einfluss Russlands serbische Nationalisten zu beflügeln scheinen. Kürzlich fuhr ein Zug mit Kriegsbemalung von Belgrad in Richtung Kosovo. Aufschrift: Kosovo ist unser. Das sorgte für Spannungen mit Pristina. Die Kosovo-Polizei zog auf. In Bosnien forderte Milorad Dodik, der Präsident der serbischen Teilrepublik, die Serben im Kosovo, Bosnien und Montenegro auf, sich mit dem Mutterland Serbien zu vereinigen. Offen spricht er mittlerweile von der Idee eines Großserbien, wie es die Nationalisten in den Kriegsjahren 1992 bis 1995 taten. Unser Korrespondent Stefan Oschwart berichtet.
Wir geben Kosovo nicht her. Eine Gesangsgruppe munterte die Fahrgäste in Raška im Süden Serbiens auf. Der Zug war in Belgrad gestartet, aber nicht am Ziel angekommen, Mitrovica im Norden des Kosovo. Die Kosovo-Albaner wollen sicher nicht, dass das geschieht, was wir wollen, nämlich dass uns der Zug bis Mitrovica bringt, sagt dieser Fahrgast. Die Regierung des Kosovo hatte Polizisten an die Grenze geschickt. Belgrad stoppte den Zug. Seit Jahren fahren Züge von Serbien nach Mitrovica im Kosovo, nur dieser nicht. Das Problem war die Gestaltung der Waggons, eine Kriegsbemalung nach Lesart der Regierung in Pristina. Kosovo ist Serbien, stand nämlich auf den Waggons russischer Bauart. Serbiens Premier Aleksandar Vučić warnte: Die Serben im Kosovo sollten zu Hause bleiben und ich bitte die Kosovo-Albaner, keine Serben im Kosovo anzugreifen, denn wir werden das nicht zulassen. Der Frieden sei im Interesse aller. Damit sollten Sie, die Kosovo-Albaner, nicht spielen und das zerstören, was man lange aufgebaut habe. Der serbische Präsident Nikolic, während der Balkankriege der 1990er Jahre selbst ein Milizionär, drohte gar mit der Armee. Serbien erkennt die Unabhängigkeit des Kosovo nicht an, wird darin von Moskau unterstützt. Belgrad betreibt eine Schaukelpolitik zwischen Moskau und Brüssel, meint der Grazer Südosteuropa-Experte Florian Bieber.
Aber Vučić ist auch ein Beispiel von jener Politik, die weniger ideologische Grundsätze hat, sondern sagt, naja, man braucht den Nationalismus, um in der Macht zu bleiben, aber gleichzeitig die proeuropäische Orientierung, um die Legitimität nach außen zu bekommen. Und deshalb versucht er beides zu machen ein bisschen.
Die Kriegsbemalung des Kosovo-Zuges verantwortet der Kosovo-Minister der serbischen Regierung. Premier Vučić aber gab den Unwissenden. Wenige Tage vor dem Kosovo-Zug-Abenteuer hatte auch der Präsident der bosnischen Serbenrepublik Milorad Dodik Öl ins Feuer gegossen. Öffentlich ließ er die Großserbien-Idee wieder aufleben, die in den 1990er Jahren die Balkankriege beflügelt hatte. Wir träumen von unserer Vereinigung mit dem Mutterland Serbien. In diesen 25 Jahren seit der Gründung der Republika Srpska wurde uns das Träumen verboten. Wir haben aber immer hartnäckig bewiesen, unser Traum erneuert sich. Eines Tages wird er verwirklicht sein. Dodik sagte dies anlässlich des Jahrestages der Gründung der bosnischen Teilrepublik. Den ließ Dodik zum Nationalfeiertag erklären, ausdrücklich gegen das Votum des Verfassungsgerichts in Sarajevo. Dodik droht immer wieder mit einem Referendum über die Abspaltung seiner Serbenrepublik, bezeichnet den Staat Bosnien als Missgeburt. Politische Unterstützung bekommt er aus Moskau.
Soweit der Beitrag von Stefan Oschwart über das Zündeln der serbischen Nationalisten. Um das zu vertiefen, bleiben wir mal beim vielleicht kompliziertesten Fall Bosnien-Herzegowina und sprechen mit Marius Müller-Hennig von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Sarajevo. Herr Müller-Hennig, gerade Bosnien-Herzegowina hat noch sehr mit den Folgen des Krieges und einer schlecht funktionierenden Nachkriegsordnung zu kämpfen. Es gibt nach wie vor viele Trennlinien zwischen den Serben, Bosniaken und Kroaten, die im Land leben. Politische Konflikte werden oft entlang dieser Trennlinien ausgetragen. Warum gelingt es einfach nicht, Konflikte zwischen den Volksgruppen zu entschärfen?
Viele internationale Beobachter und auch Akteure hier aus dem Land und auch aus unserem Partnerspektrum selbst sind zutiefst enttäuscht über die mangelnden Fortschritte und die verbleibenden Probleme und Risiken im Land. 20 Jahre nach dem Ende des Krieges in Bosnien und Herzegowina stehen wir hier wohl an einer entscheidenden Schwelle. Und die nächsten Jahre werden tatsächlich entscheidend sein, wenn es um die Sicherung des Friedens, des Rechtsstaates und der Demokratie im Land geht. Mit Blick auf die Rolle der einzelnen Volksgruppen und die vermeintlichen Konflikte muss man zudem sehr sorgfältig analysieren. So sind Sorgen und unterschwelliges Misstrauen gegenüber den jeweils anderen Bevölkerungsgruppen als Erbe des Krieges vermutlich schon in Teilen der Bevölkerung noch weit verbreitet. Das international viel beachtete Referendum über den Tag der Republika Srpska war da nur eines von vielen. Gerade diese provozierende Rhetorik einiger weniger prominenter Politiker aus allen Volksgruppen schaffen durchaus, und das ist was einem zu Recht Sorge bereiten kann, ein Klima der Sorge und der Angst in der breiteren Bevölkerung davor, dass sich so etwas nochmal zuspitzen kann und eventuell auch nochmal in neuer Gewalt münden kann.
Bleiben wir mal bei einem, der eine solche Angst schürt, Milorad Dodik, nämlich Präsident des serbischen Landesteils von Bosnien-Herzegowina. Der strebt für sein Volk nach eigenen Angaben eine neue Aufteilung auf dem Balkan an. Der spricht mit Blick auf die aktuellen Grenzen von einer, wie er es nennt, Folterkammer, in der niemand zufrieden ist, von einem Ort der Unzufriedenheit und eben nicht der Perspektive. Herr Müller-Hennig, welches Spaltpotenzial hat denn Dodik und wie gefährlich ist die Lage aktuell wirklich?
Wie schon betont, haben viele Menschen in Bosnien-Herzegowina, und in dieser Hinsicht stimmt seine Einschätzung wahrscheinlich schon, in der Tat mit der gegenwärtigen Lage eine große Unzufriedenheit. Diese Unzufriedenheit hat aber meines Erachtens am wenigsten mit irgendwelchen territorialen Grenzen zu tun. Eine anhaltend hohe Arbeitslosigkeit, immer noch weit verbreitete Korruption im Land und auch ein Mangel an Zukunftsperspektiven sind eigentlich die wahren Missstände hier vor Ort. Vermutlich gibt es aber auch durchaus noch immer Kreise in allen Bevölkerungsgruppen, die eine Revision von Grenzen befürworten würden, die sozusagen als Multiplikator für so ein Spaltpotenzial taugen würden. Und dort werden solche Diskussionen natürlich auf positive Resonanz stoßen. Ob es aber solchen Stimmen gelingt, eine breite Massenmobilisierung zu erreichen, ist meines Erachtens zumindest fraglich. Viel besorgniserregender ist vor allen Dingen die Frage, was solche Diskurse, solche zugespitzte Rhetorik mit den Menschen im Land macht.
Dodik setzt ja in seinen Plänen auch auf Donald Trump, den neuen US-Präsidenten. Ist die Haltung der USA da entscheidend für sein Programm? Also Rückendeckung von Putin scheint Dodik ja zu haben. Würde denn eine, sagen wir mal, neue Harmonie zwischen Russland und den USA, dramatisch gesagt, da einen Staatszerfall mitten in Europa vielleicht sogar beschleunigen?
Das sind in der Tat Fragen, die auch hier sehr intensiv diskutiert werden. Gleichzeitig ist vieles davon meines Erachtens Kaffeesatzleserei. Wir haben ja ähnliche Diskussionen zu anderen potenziellen Streitigkeiten auf der internationalen Bühne, immer mit Blick auf die Frage, was bedeutet die neue US-Administration für die geopolitische Großwetterlage, wie viele Kommentatoren das ja gerne nennen. Nichtsdestotrotz, trotz dieser Relativierung muss man schon sagen, dass die internationalen Akteure natürlich eine wichtige Rolle im Land spielen und auch ihre Interessen natürlich verfolgen hier im Land. Die USA haben beispielsweise eine sehr prominente Rolle oder die entscheidende Rolle eigentlich gespielt bei der Beendigung des Bosnienkrieges und auch lange Zeit danach haben sie die Entwicklung hier im Land sehr intensiv mitgeprägt. Spätestens seit 2006 ist dort ein Wandel zu verzeichnen, in dem Sinne, dass die Europäische Union hier eine deutlich prominentere und wichtigere Rolle eingenommen hat. Und insofern ist es zumindest fraglich meines Erachtens, wie relevant jetzt der Wechsel der US-Administration für die Bosnien-Politik der internationalen Gemeinschaft sein wird. Zudem, und das ist auch wichtig, gab es in letzter Zeit zwar durchaus immer auch mal Differenzen zwischen Russland beispielsweise auf der einen und den USA und Europa auf der anderen Seite. Doch haben sich die bisher meistens auf die Frage der NATO-Perspektive für Bosnien und Herzegowina und zuletzt auf die Verurteilung des Referendums zum Tag der Republika Srpska beschränkt. Nee. Das Bekenntnis aber umgekehrt zum Dayton-Friedensvertrag, zur territorialen Integrität von Bosnien und Herzegowina und auch die Perspektive einer EU-Mitgliedschaft, die ja die EU selber auch wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein, die Diskussion und die politische Debatte gebracht hat, All das wurde bisher von keinem international gewichtigen Akteur ernsthaft in Frage gestellt.
Sie haben das Unabhängigkeitsreferendum genannt. Wie schätzen Sie das ein? Wird es zu einem solchen Unabhängigkeitsreferendum der bosnischen Serben kommen?
Man muss die Diskussion zu diesem Unabhängigkeitsreferendum auf jeden Fall erst einmal ernst nehmen. Ich persönlich sehe allerdings nicht, dass die internationale Gemeinschaft ein solches Referendum einfach so akzeptieren könnte. Und ich persönlich sehe auch nicht, was die verantwortlichen Politiker hier im Lande dazu motivieren sollte, dieses Wagnis letztendlich dann wirklich einzugehen und nicht nur darüber zu reden. Geredet wird darüber schon lange, spätestens seit den Wahlen 2014, vielleicht auch schon noch früher. Sichert natürlich auch eine gewisse internationale Aufmerksamkeit einerseits und eine Popularität in den stärker nationalistischen Kreisen in Bosnien-Herzegowina, aber auch im Ausland.
Es gibt ja im Windschatten dieser, ethnopluralistischen Debatten noch andere Probleme, wie zum Beispiel das Stichwort Islamismus. Es gibt durchaus Angst vor religiösen Eiferern, die Einfluss nehmen. Welche Dimension hat das Ihrer Meinung nach? Sind solche Ängste berechtigt und wie muss man dann damit umgehen?
Es gibt hier durchaus eine intensive Diskussion um die kulturell-religiösen Einflüsse beispielsweise aus den Golfstaaten und auch über das Terrorrisiko, was vermeintlich mit den Kriegsrückkehrern aus Syrien und dem Nahen und Mittleren Osten verbunden sein könnte, wird intensiv diskutiert. Aber ebenso wie in vielen europäischen Ländern laufen diese Debatten hier auch immer wieder Gefahr, instrumentalisiert zu werden, worunter dann wiederum die Sachlichkeit der Diskussion leidet.
Es gibt ja ein ideologisches Vakuum sozusagen. Das ist am Ende des Sozialismus entstanden. Da sind nationalistische und eben auch diese religiös-politischen Ideologien vorgedrungen, eingedrungen. Welches Mittel gibt es dagegen? Also gegen Nationalismus, gegen Fanatismus? Wir haben auch eben gerade das Stichwort Islamismus genannt, Beeinflussung durch die Türkei, Saudi-Arabien und eben auch Russland, darüber haben wir schon gesprochen. Was für ein Mittel gibt es da? Gibt es sowas wie eine Möglichkeit, eine doch gemeinsame Identität zu schaffen in diesem sehr komplizierten Gebiet?
Es ist interessant, wenn man jetzt auf den Kontext hier in Bosnien-Herzegowina schaut, wie mächtig diese Diskussion über die identitären Politiken noch immer wirkt hier im Land, aber auch international. Die eigentlichen Herausforderungen, wie ich das auch schon kurz erwähnt habe, sind schon seit langem andere. So gingen beispielsweise die teilweise gewaltsamen Proteste im Jahr 2014 vor allen Dingen auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche Perspektivlosigkeit im Land zurück. Und hieran, das muss man leider feststellen, hat sich seither auch nichts Wesentliches geändert. Trotz einer neuen EU-Reforminitiative, die auch gerade von Deutschland und Großbritannien stark vorangetrieben wurde. Aber viele dieser in 2015 vereinbarten Reformen stehen weiterhin aus. Und zudem bergen neuerdings gerade auch die hohen Auswanderungszahlen enorme strukturelle Risiken für das Land. Gut ausgebildete junge Leute verlassen das Land in großen Zahlen und schwächen damit dann die Basis für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung noch weiter. Das ist in gewisser Weise auch eine Abstimmung mit den Füßen über diese identitären Politiken. Das Interessante ist, dass wir im Unterschied zu den populistischen Dynamiken in einigen Teilen Europas, die wir aktuell beobachten, diese Dynamiken hier im Land eigentlich schon seit über 25 Jahren, also seit dem Beginn des Zerfalls der Jugoslawiens, beobachten könnten. Und gerade wenn man sich diese lange Zeitspanne ansieht und sieht, dass diese Diskurse immer noch verfangen, dass diese Argumente immer noch verfangen, ist es natürlich einerseits sehr frustrierend. Andererseits kann sowas meines Erachtens aber auch Hoffnung machen, dass Populismus und ethnonationale Rhetorik immer weniger Menschen mobilisieren können, gerade angesichts der ernüchternden Ergebnisse von 2,5 Jahren dieser Rhetorik und der Konfrontation. Und dem Land und seinen Menschen wäre es tatsächlich zu wünschen, wenn die Diskussion im politischen Raum endlich einen Abschied finden würde von diesen Diskursen und sich stärker den faktischen Problemen der Bevölkerung zuwenden würde. Ich glaube, das sind die eigentlichen Probleme der Menschen im Land und die müssen tatsächlich dann auch angegangen werden.
Soweit die Einschätzung von Marius Müller-Hennig von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Sarajevo. Bei den Problemen der Menschen will die EU helfen, muss die EU helfen, fordert Eberhard Nembach aus unserer hr-info-Politik-Redaktion. Er war selbst lange Jahre als Korrespondent auf dem Balkan. Seine Meinung, der Balkan wird zur Bewährungsprobe für die EU.
hr-info. Kommentar.
Da ist er wieder, der Nationalismus, mitten in Europa. Auf dem Balkan ist er wieder mal brandgefährlich. Ich habe viel Zeit auf dem Balkan verbracht und mache mir keine Illusionen. Die Nationalismen dort, die waren nie weg. Nationalisten wachsen auf allen Seiten nach. In Serbien scheint jeden Tag die Welt unterzugehen, jedenfalls wenn man serbischen Zeitungen und Fernsehsendern glaubt. Und an der Misere sind in deren Darstellung vor allem die umgebenden Nationen schuld. Die wiederum pflegen auch ihre Feindbilder und geben sie von Generation zu Generation weiter. In Mazedonien, Montenegro, Bosnien, Kosovo. Es sind vor allem die internationalen Bündnisse und Institutionen, die dort seit gut zwei Jahrzehnten neue Kriege verhindern. NATO, UN und Europäische Union. Und genau die sind im Augenblick schwach. Der neue US-Präsident Trump stellt die NATO in Frage. Die Briten verlassen die EU und die UN scheinen blockiert angesichts der ungewissen Politik in Washington und des fortgesetzten Blockadekurses der Russen. Ich meine, das kann uns nicht egal sein. Wir alle haben Nachbarn, die aus Balkanländern stammen. Viele sind mit der großen Flüchtlingswelle vor gut 20 Jahren zu uns gekommen. Der Balkan gehört zu Europa. Und meiner Meinung nach hilft gegen die Nationalismen dort nur ein Mittel: die Europäische Union. Kroatien und Slowenien sind schon EU-Mitglieder. Alle Nachbarn wollen es werden. Die serbische Regierung in Belgrad hält den Nationalismus immer nur gerade so weit im Zaum, dass die EU-Beitrittsperspektive nicht in Gefahr gerät. Jetzt kommt es deshalb auf uns an. Mit dem Austritt der Briten und der derzeitigen Lähmung in Frankreich liegt der Ball in Berlin. Deutschland muss eine europäische Balkaninitiative anführen. Auf die Amerikaner, die früher auf dem Balkan die Kohlen aus dem Feuer holten, auf die können wir nicht mehr rechnen. Der Rückzug Amerikas bietet Russland ein neues Einfallstor auf dem Balkan, um auch von dort aus die Destabilisierung Mitteleuropas zu betreiben. Der türkische Präsident Erdogan versucht, Muslime auf dem Balkan zu instrumentalisieren. Der Nationalist Dodik versucht, die Gunst der Stunde für neue Provokationen in seiner bosnischen Serbenrepublik auszunutzen. Da müssen Berlin und Brüssel gegenhalten. Und für den schlimmsten Fall neuer Gewalt müssen europäische Soldaten bereitstehen, um Konfliktparteien auseinanderzuhalten. Die Schwäche der NATO und der Austritt der Briten sind auch eine Chance für die EU. Sie könnte jetzt endlich ihre gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik umsetzen, von der bisher nur geredet wurde. Der Balkan könnte der erste Test werden für die neue Situation Europas und die neue Rolle Deutschlands in Europa. Ich wünsche mir, dass wir den Test bestehen.
Der Kommentar von Eberhard Nembach. Genau über diesen Test müssen wir reden, wollen wir reden in Brüssel mit Michael Gahler, CDU-Europaabgeordneter aus Hessen. Herr Gahler, hat die EU überhaupt erkannt, dass dies ein wichtiger Test ist für den Zusammenhalt in Europa?
Ich denke, wir haben das erkannt. Wir kümmern uns ja seit dem Dayton-Abkommen von 1995 intensiv um die Befriedung dieses Teils Europas. Und wir haben in Bezug auf Bosnien-Herzegowina ja auch uns immer sehr bemüht, zum Beispiel das Land so weit zu bringen, dass es sich so reformiert, dass es im Februar letzten Jahres ja den Beitrittsantrag zur Europäischen Union gestellt hat. Da sehen wir im Augenblick Probleme. Und in Bezug auf Serbien, was ja auch schon sich Richtung EU auf den Weg gemacht hat, haben wir ein offenes Problemfeld, das heißt Kosovo. Und insofern ist auch da erforderlich, dass wir auf dem Weg Richtung Europäische Union da zu Lösungen kommen.
Vielleicht nochmal zu dieser neuen Situation, die wir in den USA haben. America first, also weniger Intervention von Seiten der USA unter dem neuen Präsidenten Donald Trump. Andererseits aber auch ein neues Feld für Wladimir Putin, der den Einfluss ja auf serbische Nationalisten intensiv nutzt. Wie sieht da für Sie der Handlungsspielraum der EU momentan aus?
Ich bin überzeugt, wir sind da in der Verpflichtung, uns in erster Linie zu engagieren. Es ist unsere unmittelbare Nachbarschaft. Es ist von der EU umgeben. Kroatien, Griechenland, Slowenien, Ungarn, die sind alle ganz unmittelbar dort in der Nachbarschaft. Und deswegen können wir nicht erwarten, dass mit Hinweis auf das Dayton-Abkommen von 1995 Herr Trump sich plötzlich interessiert für Sarajevo oder gar für Banja Luka in der Republika Srpska. Allerdings der russische Präsident dort ein Interesse hat, auch dort für Unruhe zu sorgen. Herr Dodik, das ist der Führer der bosnischen Serben, war nicht von ungefähr drei Tage vor seinem Testreferendum über den Geburtstag der Republika Srpska in Moskau, um sich dort Rückendeckung zu holen. Konkret in Bezug auf das, was anbrennen könnte, das ist in Bosnien-Herzegowina Vojvodina der Versuch oder die Ankündigung von Herrn Dodik, dem Führer der bosnischen Serben, im nächsten Jahr ein Referendum über die Loslösung aus Bosnien-Herzegowina heraus durchzuführen. Ich sage es ganz deutlich, wir haben erlebt bei dem Verfassungsgerichtsurteil aus Sarajevo, was diese erste Abstimmung im Hinblick auf den Feiertag verboten hat. Die Regierung in Sarajevo konnte sich da nicht durchsetzen. Herr Dodik ignoriert Verfassungsgerichtsurteile. Da gab es auch weitere inzwischen. Und ich sage Ihnen voraus, würden wir nicht den entsprechenden Druck ausüben bis dahin, damit er damit nicht durchkommt, dann ist meine klare Befürchtung, er hält es ab, er bekommt seine 90 oder noch mehr Prozent Zustimmung, er erklärt sich am nächsten Tag für unabhängig, Herr Putin erkennt es an und wir haben einen weiteren Konflikt, weil Herr Putin dann im Zweifel auch mit Truppen oder grünen Männchen dann mitten auf dem Balkan auftaucht. Dazu darf es nicht kommen. Das sollten wir am ehesten friedlich durch diplomatische Wege versuchen zu verhindern. Aber wenn nicht, wir haben eine Mission Altea von Anfang der 2000er Jahre. Wir haben Truppen dort unten auf minimalem Niveau stationiert. Das könnten wir zur Not aufstocken. Das müssen wir für den Fall, dass es darum geht, so ein Aufbrechen, ein Auseinanderbrechen von Bosnien-Herzegowina zu verhindern.
Ich nehme mal noch einen zweiten Krisenherd mit rein, Kosovo, den Sie auch schon erwähnt haben. Als Serbien ja vor zwei Wochen einen Zug mit nationalistischen Parolen Richtung Kosovo hat fahren lassen, da war ja auch zu spüren, wie angespannt die Lage ist und dass solche Provokationen geeignet sind, ich sag mal bewaffnete Eskalationen heraufzubeschwören. Wenn man das jetzt zusammennimmt mit dem, was Sie gerade zu Bosnien-Herzegowina gesagt haben, wie will es die EU da schaffen, es nicht zu einem neuen Großbrand werden zu lassen? Wir haben ja den Krieg erlebt Mitte der 90er Jahre, dass sich das nicht wiederholt.
Die Attraktivität der Mitgliedschaften der Europäischen Union, die hat in Teilen des Balkan bereits dazu geführt, dass man eben Konflikte lösen konnte. Es gab einen slowenisch-kroatischen Grenzkonflikt, den man auch hätte eskalieren lassen können. Inzwischen sind beide in der Europäischen Union und haben sich auf einen Weg geeinigt, wie man das lösen kann. Es gibt auf dem Weg in die Europäische Union beim Herstellen von Rechtsstaatlichkeit, beim Aufbau für demokratische Institutionen attraktive Vorbeitrittshilfen, die den Ländern es erleichtern, ihre notwendigen Reformen, die sie machen müssen, ob sie in die EU kommen oder nicht, besser und einfacher durchzuführen. Und es gibt die Perspektive gerade auch eigentlich für, sage ich mal, großserbische Nationalisten, wenn man diese Aspekte mal in die Zukunft projiziert. Man könnte sich auch wieder gemeinsam in der Europäischen Union finden. Alles das, was mal Jugoslawien war. Also der Phantomschmerz, den manche serbische Nationalisten vielleicht noch verspüren, was man alles verloren hat. Man kann sich auch gemeinsam wiederfinden in der Europäischen Union. Bisher ist die serbische Regierung eigentlich auf diesem Weg. Das Losschicken dieses Zuges nach Mitrovica, das ist ja nicht bis dorthin gekommen, sondern an der Grenze dann gestoppt worden. Das ist ein Fehler, ein etwas, was man sich verkneifen muss in Zukunft. Man sollte nicht auf diese Kräfte setzen. Die führen nicht Richtung Europäische Union, sondern Richtung Konflikt.
Die Frage ist eben, inwieweit die EU das Zeug dazu hat, also wirklich auch dieses politische, wirtschaftliche, soziale Gefäß zu sein, nenne ich es mal, das eben schützt vor Nationalismus, vor Fanatismus, vielleicht auch vor zu viel weiterer Beeinflussung durch die Türkei, durch Saudi-Arabien und Russland, das wir gerade erwähnt haben.
Die Problematik oder das Empfinden von vielen Bürgern ist ja, als wäre die Europäische Union so eine Art Katalysator, die also ein Brandbeschleuniger in Sachen Globalisierung und Verunsicherung wäre. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Meine permanente Predigt in dem Zusammenhang ist eigentlich, schaut euch doch mal bitte an. Wir sind ein Binnenmarkt und nach außen eine Zollunion. Wir sorgen dafür, und zwar sehr praktisch, dass eben die schlimmsten oder die ungewolltesten Effekte von Globalisierung gar nicht bis zu uns kommen. Wir haben Standards, sowohl im Sozialbereich als auch im Umweltbereich, beim Arbeitsschutz, überall. Die müssen eingehalten werden, wenn jemand in unseren Binnenmarkt will. Wir sind also eigentlich auch wirtschaftlich auch stark genug, unsere Standards aufrechtzuerhalten. Und damit sind wir für unsere eigenen bereits Mitglieder attraktiv und bleiben es für diejenigen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, die eben sehen, wenn man innerhalb der EU ist, wie es einem dann geht und wie es einem immer noch geht, wenn man noch davor steht.
Sagt Europaparlamentarier Michael Gahler zu den nach wie vor großen Spannungen auf dem Balkan und zum Handlungsspielraum der Europäischen Union. Brennpunkt Balkan, die EU und die neue Weltordnung. Das war das Thema bei HR Info Politik. Sie können diese Sendung natürlich nachhören und auch als Podcast herunterladen. Bei uns im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Alexander Göbel.